so den Kaffee noch runterschlürfen, den Kuchen noch genießen. So, hilft euch das ein bisschen in eurem Erziehungsalltag? Ja? Wird sich dann zeigen, ne? Also, von all diesen Herausforderungen dann. Okay, wir haben noch eine Stunde etwa und werden noch weitermachen in unserem Erziehungshaus. So, wir sind beim Fundament gewesen. Da ein Fundament durch gute Beziehungen bauen. Und jetzt kommen wir in diesen Mittelblock, Selbstständigkeit und Verantwortung in der Familie lernen. Ich liebe diesen Part, weil es sehr viel zu tun hat eigentlich mit Jüngerschaft. Ihr habt auf eurem Handout auch diese relativ komplizierte Diagramm, was eigentlich ganz einfach ist. Ihr habt hier das Kreuz, einmal gelb und einmal rot, und hier die Verantwortlichkeit. Wer trägt die Verantwortung? Und am Anfang, wenn ein Kind geboren wird, ist ganz klar, 100% der Verantwortung haben die Eltern, genau, die Eltern tragen alle die Verantwortung. Wann muss das Kind aufgenommen werden, gestillt werden, gewickelt werden? Was fehlt ihm? Muss es zum Arzt? Braucht es Streicheleinheiten, Zureden? Alles. Darum kümmern sich. Aber auch vom Tag der Geburt an nimmt die Verantwortlichkeit der Eltern ständig ab. Und das Ziel ist eigentlich irgendwann gleich null, dass wir sie abgeben können. Wenn dein Sohn mit 35 Jahren noch zu dir nach Hause kommt, mit dem Mercedes vorfährt und die Wäsche nach Hause bringt und die Tupper-Geschirrer füllen lässt, das du ihm vorgekocht hast, dann hast du was verkehrt gemacht, liebe Mama. Weil dann ist er noch nicht ganz eigenständig, wo er selber 100% die Verantwortung übernimmt. Und ich mit 20 bin ich von zu Hause ausgezogen und das war ein Schock für meine Mama. Ja, du kannst doch die Wäsche und so und wie lernst du leben und oh, das ist ja der mütterliche Instinkt. Ich kenne sie jetzt von meiner Frau so, ne? Einfach um Sorgen und all das. Und sagt, Mama, mach dir keine Mühe. Wenn dann meine weißen Hosen ganz rosa sind, dann weißt du, ich habe was verkehrt gemacht mit der Waschmaschine. Dann habe ich die Buntwäsche und alles zusammengetan. Aber ist auch kein Schock. Dann kaufe ich mir eine andere Hose. Aber ich werde das hinkriegen. Und ich habe Wert gelegt darauf, dass ich selber Wäsche gewaschen habe, dass ich selber gekocht habe. Und ich habe meine Spiegeleier gekocht und meine Omelettes gemacht. Und dann gab es damals auch schon diese Kochshows. Also dann, weißt du, so drehst und dann machst du so eine Decke, nur Pfanne drehen. Und das Ding ist einfach nicht rausgegangen. Zu wenig Fett drin und mit viel Schwung. Und dann klebt die Omelette an der Decke und alles hinter mir so, ne? Ich weiß jetzt, was meine Frau macht mit Wäsche und Haushalt und alles, wie viel Zeit das da wirklich drauf geht, sauber machen, weil ich eine eigene Wohnung hatte. Aber wir lehren sie hier eben Verantwortung zu übernehmen. Und hier unten, ihr Lieben, das ist eigentlich nicht unbedingt nur Familie, sondern es ist ein Jüngerschaftsprozess. Am Anfang sagen wir sehr klar, was sie machen müssen. Auch als unsere Kinder gelernt haben zu kochen oder ich habe ihnen beigebracht, wie sie einen Fahrradschlauch reparieren. Okay, zuerst jetzt hier den Kettenspanner wegmachen. Alles ganz klar, direktiv zu sagen. Dann der nächste Punkt ist nachher, wir haben sie trainiert. So wird das dann gemacht, wo sie schon selber auch Dinge mitmachen konnten. Das nächste ist, wo sie aktiv Mitarbeiter sind, wo sie kooperieren. Und dann das nächste ist delegieren. Okay, deine Schwester hat einen Platten am Fahrrad, du machst das jetzt für sie. Und dann wissen sie, wie es geht, weil sie alles gelernt haben. Hier, sie sind trainiert worden. Und oftmals als Eltern und auch vielleicht als Ausbilder, vielleicht, ich weiß nicht, aber im Jüngerschaftsprozess delegieren wir sehr schnell, ohne dass wir sie trainiert haben. Und das ist wichtig und das ist eigentlich ein Jüngerschafts- und Wachstumsprozess, als wir sie mit hineinnehmen. Und da gibt es eine kritische Phase, hier beim Schnittpunkt, wo dann die Verantwortung der Eltern abnimmt und die Verantwortung des Kindes zunimmt. Und dann sind wir bereit, als Eltern Verantwortung abzugeben. Zum Beispiel dieses Beispiel von Kuchenbacken. Meine Frau hat den Kuchen immer so gemacht und dann unsere Tochter hat zugeguckt und dann sagt sie, jetzt kann ich das alleine. Und dann macht sie es, wie sie es machen will. Und das sieht ein bisschen anders aus, als meine Frau das macht. Und dann, wie eben gute Mütter sind, nein, pass auf, und das musst du so, und pass, und das Ei, und vielleicht da, und guck mal, die Lache musst du gleich sauber machen. Und dann ist die Überbehütung da. Und bis dann das Kind irgendwann sagt, weißt du, dann mach's doch selber. Und dann haben wir was verpasst. Wir müssen die Größe zulassen, dass sie da selber Verantwortung übernehmen und darin wachsen können. Wenn es auch ein bisschen anders aussieht, als wir das vielleicht machen würden. Und das ist ganz wichtig. Und das ist ein Trainingsprozess. Sprüche 22, Vers 6 sagt, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß und er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Erziehen, das ist dieses Wort Hanak, was eigentlich heißt einweihen, anleiten, trainieren. Und ganz wichtig, wir trainieren unsere Kinder, wir leiten sie an. Und das ist verbunden mit sehr viel Arbeit und vielleicht auch Schweiß und immer wieder sagen und nochmal rangehen. Und je nachdem, wie die Kinder auch gelagert sind, einem Kind musst du das einmal sagen und sagt, ich weiß es. Und ein Kind ist vielleicht sehr autodidaktisch, ne? Die guckt das alles an. Ich habe sehr viel autodidaktisch gelernt. Also ich sehe die Dinge, sage ich, was der kann, kann ich auch. Und dann habe ich es probiert, bis ich es machen konnte, ohne dass es mir jemand beigebracht hat. Solche Kinder hast du auch. Und dann andere, die sagen, ich kann es, aber sie können es doch nicht. Du musst 10-mal sagen, bitte und jetzt. Und du sagst den Kindern, Bad sauber machen. Und dann gehen sie ins Bad rein und einen Lappen mal kurz über den Wasserhahn und kommen wieder raus und sagen, ich habe das Bad geputzt. Nee, so eine schöne Checkliste machen und alles anleiten, was es genau bedeutet, dass wir sie eben trainieren, das ist das. Epheser 6, Vers 4, das habt ihr auch auf eurem Handout. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ich sage immer, das ist eine Lieblingsstelle der Väter. So, ne? Also, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zu Zorn, zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. So, ne? Da hörst du diesen Zeigefinger mitschwingen noch in der Luft. So, Zucht und der Mahnung. So. Hört sich im Deutschen so richtig streng an. So, ne? Aber Zucht, dieses Wort, meint eigentlich dieses Wort Paideia, da kommt eigentlich dieses Wort Pädagogik her, meint dann eben auch zurechtweisen, zurechtleiten, anleiten, unterrichten. Hör mal, das hat sehr viel zu tun, dass wir sie unterrichten, korrigierendes Eingreifen, Ausbildung, Nachhilfe, das meint es, dass wir sie ausbilden in gewissen Sachen. Und dann hört sich's ganz anders an. Vater, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Ausbildung, Anleiten, zurechtleiten. Das hört sich anders als Zucht. Das hat nichts zu tun mit dem, so wie wir es vielleicht im Deutschen so gerne hören würden, sondern sehr viel mit Ausbildung. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht, wie viel Mal? Und in der Ausbildung als Schreiner, was wir da machen mussten. Wisst ihr, was wir die erste Woche nur machen mussten? Wir haben eine Säge in der Hand gekriegt und da muss man nur einem geraden Strich nachsägen, so 10 Zentimeter sägen, tagelang, so schön danach sägen. Dann hast du es dem Ausbilder gebracht, sagt er, ja, 1 Millimeter daneben, ist schon gut, aber weiter so. Nur, dass wir schön gerade sägen können. Weil später im Beruf brauchtest du das, dass du schön gerade sägen konntest. Also wurdest du ausgebildet, eben da in der Ausbildung dann. Ermahnung, meint dieses Wort, unterweisen durch das Wort der Ermutigung, aber auch des Scheltens, Tadel, Warnung. Da ist auch dieses Wort der Warnung. Zieht sie auf in der Ausbildung und in der Warnung oder auch in der Ermutigung. Dieses Wort Ermahnung und Ermutigung ist eigentlich genau dasselbe Wort, dass wir sie ermutigen. Wir wissen doch alle selber, gerade auch wenn du die Liebessprache Lob und Anerkennung hast, hör mal, das tut so gut, wenn dir jemand sagt, boah, das hast du toll gemacht. Es ist zwar 1 Millimeter daneben, aber du, das ist schon richtig gut. Da fühlst du dich schon besser, als wenn jemand sagt, es ist voll daneben hier, guck mal da, Kilometer daneben, ja, es ist ein Millimeter, aber hat etwas mit diesem Ermutigen zu tun. Und auch viele Kinder, die eine Schwäche haben, wie werden sie besser? Mit sehr viel Ermutigung. Wenn sie etwas geschafft haben, du schaffst das und du schaffst das andere auch. Wir kennen einen, der ist Legastheniker, der ist Multimillionär, Der muss massenhaft Verträge unterschreiben mit Häusern. Habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Hat er gesagt, ich bin immer hingegangen und habe gesagt, tut mir leid, Entschuldigung, können Sie mir das vorlesen und erklären? Ich bin Legastheniker, ich kann das nicht lesen. Und dann haben sie gesagt, ja klar, kein Problem, haben ihnen alles erklärt und dann konnte er unterschreiben. Hat Millionen verdient dadurch. Also, wir lernen etwas durch Ausbildung. Hier sehen wir unsere Kinder, das ist Ausbildung. Da haben sie gelernt, Fahrrad zu fahren. Und ihr wisst das selber. Ich habe gesagt, und das musste ich lernen als zielstrebiger Papa. Wenn die Kinder ganz klein sind, so mit 2 Jahren, reichen für einen Sonntagsnachmittagsspaziergang 100 Meter. Das war für mich eine neue Welt. So, also, dann kurz im Wald und da noch ein Blättchen und da noch, und guck mal die Vögel und da der Steinchen und da noch so, ne? Komm, wir müssen jetzt weiter, so, ne? Nein. 100 Meter reichen und dann kannst du wieder umkehren und du hast einen wunderbaren Sonntagsspaziergang mit der Familie gemacht. Es war gut für die Familie. Für mich, ich bin einen Marathon gelaufen, 42 Kilometer. Was sind 100 Meter? Aber es geht ja nicht um uns, sondern es geht um das Wohl der Familie, dass wir sie mit hineinnehmen in diese Abenteuer mit hinein. Wie können wir sie ausbilden? Wir trainieren sie und leiten sie an. Anleiten und trainieren durch dein Vorbild. Du bist das Vorbild für die Kinder. Und das habt ihr auch, glaube ich, da auf eurem Blatt, der erste Punkt. Und da steht auch der nächste Satz, den wir hier haben. Mit die größte Enttäuschung im Leben von Kindern ist, wenn Kinder nicht selbst nicht leben, wenn Eltern selbst nicht leben, was sie von ihren Kindern erwarten oder wenn sie nicht halten, was sie vorgeben zu sein. Und das gibt Enttäuschungen und versetzt sie auch in Spannungen. Okay, machen wir mal einen Test. Und zwar, guckt mal alle nach vorne und ihr macht jetzt, was ich euch sage. Ihr haltet alle mal eure rechte Hand hoch, nehmt ihr euren rechten Zeigefinger und ihr setzt euren rechten Zeigefinger auf eure Nase. So, wer hat den Zeigefinger auf die Nase gesetzt? Super, ihr seid gehorsame Kinder, fantastisch. Wer wusste nicht genau, hat der Ernst jetzt ein Problem mit Nase und Kinn? Wo soll ich meinen Finger hinmachen? Wer war sich unsicher? Weil ich habe zwar etwas gesagt, aber etwas anderes gemacht. Und diese Spannung, in diese Spannung bringen wir eigentlich unsere Kinder, wenn wir das sagen, aber etwas anderes tun. Weil wir sind die Vorbilder, sie sehen alles, was wir machen, und die Versuchung ist sehr schnell, den Zeigefinger auf das Kind zu setzen, weil ihr seht es ja. Die Macht der Bilder sind größer als die Macht der Worte. Und was soll ich jetzt machen? Und genau diese Spannung ist eigentlich, weil wir sind die Vorbilder. Sie machen das, was sie bei uns sehen. So, dieses Bild, es gefällt mir so toll. So, dieser Junge sieht genau, was die Väter machen oder die Eltern oder die Freunde oder der Papa und sein Kollege und er macht das genau gleich. Und ich habe mich tatsächlich ertippt auf einem Spaziergang 100 Meter im Wald, dass meine Tochter dann, ich bin gelaufen und dann gucke ich rum und dann läuft meine Tochter genau so. Arme hinter dem Rücken und versucht immer mit ihrem Bein so irgendwie einen Stein vor sich hin zu kicken. Und dann habe ich gesagt, wo hat sie das her? Bis ich reflektiert habe, Moment mal, die letzte Minute, habe ich über irgendetwas nachsinniert, bin so gelaufen und habe immer einen Stein vor mir hingekickt. Ne? Und sie hat das gesehen und hat es einfach nachgemacht. Also das Vorbild, wortwörtlich, wir sind die Vorbilder. Wie trainieren wir unsere Kinder? Durch Ermutigung. Ganz wichtig. Wir ermutigen unsere Kinder. Und das geschieht nun mal mit Worten, dass wir sie ermutigen. Und das, was sie gemacht haben, da haben wir schon das auch von Doris gehört, eben wie wichtig das ist, dass wir Worte gebrauchen und sie dabei ermutigen, wenn sie eben das gehört haben. Eine Kritik, mindestens 4 ermutigen, so dass es wieder in der Waagschale ist. Dann das nächste sind Belohnungen. Wie können wir unsere Kinder erziehen? Durch Belohnungen. Wir sagen dem auch positive Verstärkung. Wenn ein Verhalten da ist, was du wiederhaben möchtest, dann setzt du positive Belohnungen ein. Und die Kinder merken sich das und sagen, boah, es lohnt sich dafür, wirklich etwas zu tun. Bill Wilson, von dem wir schon gesprochen haben in Amerika, er verwendet zwei Prinzipien in seiner Kindheit, in seiner Kinderstunde und sagt, das Verhalten, was ich haben will, das verstärke ich. Und das Verhalten, was ich nicht haben will, das bestrafe ich ein Stück weit. Also positive Belohnung für, positive Anreize für gutes Benehmen. Hat er eben diese vier Luftballone für die Jungs und vier Luftballone für die Mädchen. Und wenn am Ende der Kinderstunde noch mindestens ein Luftballon da ist, weil sie ruhig waren, wenn sie laut sind, dann platzt ein Luftballon. Und dann kriegen alle Jungs am Schluss eine Überraschung. Und wir wenden das bei unseren Kindern an. Chaotische Kinderstunde, du sagst die Regel am Anfang und dann platzt ein Luftballon. Die glauben nämlich nicht, dass du einen Luftballon platzt, bis einer knallt und dann... Und nachher plötzlich sind nur noch zwei da, nur noch einer. Und dann die Jungs, psch, hör mal, ja. Und es geht nur um einen Schokoriegel am Schluss oder ein Bonbon. Aber dieses, oh, wir schaffen das, das ist positive Verstärkung. Und das andere ist dann eben auch, wenn sie nicht gehorsam sind, dass eben diese Luftballone platzen. Da die Belohnung, die wir einsetzen dürfen. Wie können wir Belohnungen machen? Überbewerte Belohnungen nicht und gebrauche sie nicht über einen längeren Zeitraum. Wir dürfen das machen, aber soll nicht nur alles um Belohnung gehen. Dann soll zur Ermutigung dienen und zum Erlernen von einem neuen Verhalten, wo sie eben Dinge antrainieren. Also das kleine Kind geht aufs Töpfchen und dann, oh super, und dann kriegt es, was weiß ich immer, Gummibärchen sind ja gut, Haribone. Und auch aussuchen nach Interessen des Kindes, dass sie das selber aussuchen können. Das heißt jetzt nicht den ganzen Spielwaren laden, aber du kannst sagen, okay, du kannst zwischen einem Haribo oder einem anderen Bonbon aussuchen und dann können sie sich den Preis oder die Überraschung oder die Belohnung selber aussuchen. Dann auch ganz wichtig, keine Belohnung für kleine Aufgaben. Natürlich ist, dass die Kinder mitarbeiten, auch im Haushalt, soll nicht als Belohnung sein, sondern soll etwas Natürliches sein. Nehmt die Kinder mit rein, dass sie ganz normal mitarbeiten und auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber in einem gewissen Alter, Schulkinderalter, eben so ein Haustier, Zwerghamster, müsst ihr natürlich als Eltern aufpassen, dass ihr nicht macht wie ich. Ich bin ins Zimmer rein und ja, hab den nicht gesehen und bin raufgetreten. Das war sehr schlimm. So, ne? Also, aber Haustier kann helfen, eben auch Verantwortung zu übernehmen. Nicht oder selten Geld als Anreiz, wo es dann eben um Gelder geht, sondern um kleine Sachpreise. Und keine Belohnung für diese alltäglichen Aufgaben dann. Und was auch helfen kann, ist so eine Liste dann, wo sie Punkte sammeln können. Wir haben zum Beispiel auch in unseren Kinderstunden einen Mitarbeiter eine grandiose Idee gehabt und hat gesagt, wir machen Belohnungssystem mit Kids-Euro. Und dann jedes Mal, wenn die Kinder kommen, dann haben sie Kids-Euro gekriegt. Und wenn sie 50 Kids oder irgendwann im Jahr gibt es einen Kiosk, wo es Dinge gibt, die sie kaufen können mit Kids-Euro. Dann haben sie tolle Preise gekriegt und je mehr Kids-Euro jemand hatte, desto mehr konnte er praktisch daneben einkaufen. Oder jetzt in unserer Bibelgang, so heißt unsere Schulkindergruppe, da haben sie auch ein Punktesystem. Und wenn sie 50 Punkte haben, dann gab es ein Glas Nutella. Das war der Renner. Also wisst ihr gar nicht, wie enthusiastisch Kinder sein können, mit Bibelverse auswendig lernen, Bibel mitbringen, Freunde einladen, pünktlich sein, nur um ein Glas Nutella zu kriegen, sondern... Bei 100 Punkten gibt es ein Essen mit dem Kindergruppenleiter und die sind, boah, ich bin der Erste, der mit dem Kindergruppenleiter an Essen darf, Pizza essen gehen darf. Also positive Verstärkung, das kann so eine Liste sein. So sahen dann unsere Listen aus, wir haben sie so ein bisschen angepasst, dann auch die positiven Punkte eben auf die Kinder zugeschnitten. Und es gab auch Minuspunkte, wo es dann Abzug gab. Und dann haben wir das dann entgegengerechnet so. Und was ich gemerkt habe, so alle paar fast Wochen im Kleinkinderalter, so Wochen, Monate, musst du diese Liste aktualisieren über Dinge, was sie eben dann gemacht haben, und neue Sachen, wenn es dann eben gilt, zu lernen, wieder aufführen dann. Und das Vierte, was helfen kann zur Ausbildung und zum Trainieren, sind Familienregeln. Dass wir ganz klare Regeln haben, was wollen wir und was wollen wir eben nicht in unserer Familie. Und das ist etwas vom Wichtigsten, glaube ich, dass wir klare Regeln haben, so dass die Kinder wissen, was sie dürfen und was wir nicht dürfen. Und wir haben dann auch so im Schulkinderalter spätestens so einen Familienrat jeweils gehabt, wo wir am Sonntagabend dann auf der Couch saßen und dann eine kleine Farm geguckt haben, eine Pizza gebrutzelt haben, vielleicht sogar noch in unserem eigenen Kamin, und dann nachher zusammengesessen sind und dann Rat gehalten haben. Was wollten wir in unserer Familie? Was läuft gut, was läuft nicht gut? Und dann konnten sie dann eben auch sagen und haben gesagt, also gut läuft, ja, es geht uns gut. Oder was nicht gut läuft, oder was wollen wir nicht? Da haben sie zum Beispiel gesagt, wir wollen nicht, dass übereinander schlecht geredet wird oder voneinander gesagt wird, du bist blöd oder du bist doof. Solche Dinge wollten sie wirklich nicht. Und das war dann auch von ihnen gekommen, so dass wir das eben auch als Familienregel dann aufgenommen haben. Da, ja. Wie bitte? Ups, die da oder die? Die, ja. Ja, und seid da kreativ, also passt das an eure Familie an, also da hat man, glaube ich, 15 Punkte, kann auch 10 sein, es darf nicht so lange Abstände sein, also wenn es dann von Januar bis Dezember Punkte sammeln geht, ist es ein bisschen lang, also macht es eher so kürzere Abstände dafür, mehr Preise, aber nicht so teure Preise oder was auch immer, ja. Die wurden gegengerechnet. Genau, da wurden gestrichen dann. Also, und dann, okay, da kommst du nicht auf den grünen Zweig. Ist ein bisschen kompliziert, habe ich gemacht, aber man kann es auch einfacher machen. Ja, gut. Auf eurem Blatt habt ihr noch diesen Satz. Wenn bis zum 11. Lebensjahr die Hauptarbeit von Erziehung nicht schon erfolgreich geleistet worden ist, also in Bezug auf Zähneputzen, Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Selbstdisziplin, Fleiß, Konfliktbewältigungskompetenz, Hilfsbereitschaft und Familienteambewusstsein, gewinnen Eltern oft den Eindruck, dass sie ab dann vor allem gegen alle möglichen Misslichkeiten erziehen müssen, nicht aber so sehr mehr für etwas, sagt der Peter Struck, Erziehungswissenschaftler. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder sagen, so im Alter von 11, 12 oder 13 Jahren, da verschiebt sich etwas. Bis dahin, wenn ihr euch daran erinnert, ist eigentlich mehr so direktive Erziehung, wo du den Kindern ganz klar sagst, okay, das wird gemacht. Und ab dem Alter von etwa 11, 12, spätestens 12, 13 Jahre, wird dein Kind immer mehr zum Gegenüber, zum Partner von dir, wo es über Beziehung läuft, wo du nicht sagst, so, du machst das jetzt. Ihr kennt vielleicht auch diesen Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch hältst, wie war das, hast du zu sagen oder zu tun, was ich dir sage. Und ein Junge hat dann demonstrativ seine Füße auf den Tisch gelegt, aber gesagt, das ist jetzt nicht mehr aktuell. So, aber das zeigt etwas, wer hat die Autorität. Aber wenn du bei Teenagern nur über Autorität deine Rechte einforderst, dann leidet die Beziehung. Und eigentlich müssen diese Erziehungssachen bis zum Alter 10, 11 abgeschlossen sein. Und nachher kannst du über Beziehung, über Herzensbeziehung sie leiten und führen. Und Gott ist auch so. Wenn wir jung im Glauben sind, er leitet uns ganz klar direkt. Aber nachher, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Er gibt uns Freiheiten, wir dürfen entscheiden. Und manchmal ist das schwierig für uns als Christen. Ja, was sagt jetzt Gott? Und manchmal ist es wirklich so, Gott gibt uns die freie Wahl. Er sagt, hör mal, du bist reif, du darfst entscheiden, ich bin mit dir. Sei mutig, sei stark, geh dafür. Und eigentlich wissen wir, was richtig ist. Und dann dürfen wir handeln, weil Gott mit uns ist. So ermutigt er Josua eigentlich immer wieder, hör mal, sei mutig und stark. Du hast das Gebot, sage den Leuten, lebe nach dem Wort Gottes und dann geh for it. Go for it. Die Nike-Salbung, just do it. Also pack es an. Und so auch unsere Kinder, dass wir ab Teenageralter viel mehr über Beziehungen arbeiten, sie hineinnehmen und dann oftmals fragen, oder auch, wenn sie etwas verkehrt gemacht haben, okay, das gibt eine Konsequenz, da kommen wir noch dazu. Und das Schlimmste für unsere Kinder oder für Kinder war, es gibt eine Konsequenz. Was würdest du dir für eine Konsequenz für dieses Fehlverhalten geben? Das war das Schlimmste für unsere Kinder. Sie wussten, jetzt muss ich mir selber die Strafe auferlegen. Und oftmals waren sie strenger zu sich selber als wir dann. Also, dass wir sie hineinnehmen, gerade auch in Verantwortung und eben auch über Beziehung, diese Beziehung mit ihnen. Okay, auf dem Blatt habt ihr noch die Kommunikationsregeln. Generell, wie können wir in der Familie kommunizieren? Sprich über dich und deine Gefühle, aber greife andere nicht an. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Nicht du bist doof, sondern ich finde die Sache doof oder du bist ungerecht. Dann sag, okay, ich finde das ungerecht. Das ist was anderes, als die Eltern als ungerecht zu bezeichnen. Benutze keine verletzenden Ausdrücke oder schmutzige Schimpfwörter. Das können wir als Eltern auch aufstellen und von unseren Kindern auch erwarten, egal wie die Schule ist, wie die Gesellschaft ist, aber sagen, hör mal, bei uns zu Hause, wir sind unsere eigene Familie und wir haben unsere Vorstellungen, das sind unsere Regeln. Werde nicht handgreiflich, sage dem anderen, was dich stört, in Worten und lass deinen Ärger nicht an Unschuldigen aus. Auch unsere Kinder oder manchmal war dann, oh, das ist alles so doof, oh, dieses Murren und bei Mädchen ist ja oftmals dieser Zickenkrieg, also die zicken sich an so. Und wir haben immer gesagt, hör mal, das gibt's nicht. Wenn du eine schlechte Laune hast, dann musst du selber fertig werden, aber lass die nicht an mir aus oder an uns aus. Das ist deine Sache und lerne über deine Gefühle zu herrschen. Oder wir haben ihnen etwas gesagt und sagen, oh, ich keine Lust oder was war, kein Bock oder... Und nachher, wenn sie immer bei uns gesagt haben, oh, keine Lust dazu, haben wir gesagt, mach nichts, dann mach's ohne Lust. Also bring den Müll raus, oh, keine Lust dazu, okay, mach's ohne Lust, aber mach es einfach. Dass wir klar sind, einfach auch in dem, was wir von unseren Kindern erwarten, was die Regeln sind. Und wenn die Regeln abgesprochen sind, danach ist es klar. Ich sage, so funktioniert auch unser Staat. Hier bei uns in Bad Gandersheim ist Tempo 30. Und jeder darf sich entscheiden, ob er 30 fährt oder du darfst natürlich auch schneller fahren, aber dann zahlst du. Und das ist die Konsequenz. Also Regelübertretung hat auch eine Konsequenz dann. Da sind wir beim nächsten Thema. Da kommt jetzt meine Frau zu den Regeln. Ja.
Ich möchte hier nochmal was sagen. Die meisten oder viele von euch haben noch recht junge Kinder. Ich möchte euch wirklich ermutigen, was wir mitkriegen ist, dass ganz viele Eltern nicht mehr ihre Kinder mit einbeziehen in häuslichen Arbeiten. Ich habe eine Teenie-Gruppe geleitet über Jahre, ich habe Girls-Gruppe gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht und ich sehe, Teenager können gar nicht mehr abwaschen. Deshalb haben wir uns gegen eine Spülmaschine gestellt für eine ganze Weile. Und wir machen auch Spülmaschinen frei im Urlaub und auch zwischendurch, damit sie lernen abzuwaschen. Ganz praktisch. Viele Kinder können gar nicht mehr häusliche Sachen machen. Die wissen nicht, Fenster zu putzen oder zu backen, Fahrrad zu reparieren und so weiter. Warum? Weil sie es zu Hause nicht beigebracht bekommen. Und wir möchten euch wirklich ermutigen, nicht nur um euretwillen, sondern um der Kinder willen. Lehrt sie zu Hause, leitet sie an, auch in häuslichen Sachen. Zum Beispiel haben wir angefangen, Dienste ist selbstverständlich, wir haben ein Haus und sie helfen mit. Jeden Samstag ist Arbeitstag. Die haben mit dem Ernst oben den Dachboden ausgebaut und ich habe Küche, alles und ringsherum im Haus gemacht. Jeden Samstag von 10 ungefähr war Brunch und dann sind wir auf, oder 9:30 und um 10:15 bis um 16 Uhr wurde gearbeitet, jeden Samstag. So heute, wenn sie nach Hause kommen, und wieder Arbeitstag, selbst jetzt, heute, wenn unsere Töchter noch kommen, sie wissen, aha, Holzhacken am Samstag oder, also es ist Arbeit, ne? Gartenhaus ist Arbeit. Nehmt sie mit rein. Wisst ihr warum? Ihr tut euch was Gutes und ihr tut vor allen Dingen den Kindern was Gutes. Sie lernen zu arbeiten und das ist was Normales. Und das ist auch was Schönes und das verbindet. Wir haben jetzt, vor einer Weile kamen die beiden Töchter nach Hause, haben wir alle Holz hacken und dann stapeln und so. Das macht so viel Spaß, so ein Miteinander. Anderthalb Jahre hat Ernst jeden Samstag, wenn wir nichts anderes hatten, haben wir einen Dachboden ausgebaut. Und da sind jetzt unsere Töchter zu Hause, wenn sie zu Hause sind. Die haben ein traumhaft schönes Zimmer da oben mit schönem Ausblick, mit Holzbalken und allem. Haben sie selber mit kreiert. Versteht ihr? Wir können und haben viele Möglichkeiten beim Haushalt. Wir haben jede Woche hatte jedes Kind seine Aufgabe. Die eine hatte die ganze Woche Müll wegbringen, die andere hatte Armbrusttisch decken und die andere aufräumen. Versteht ihr, immer Dienst und dann haben wir fluktuiert. Also aber regelmäßig Dienste. Ich finde das ganz wichtig, ihr Lieben, dass wir unsere Kinder wirklich auch damit reinnehmen. Hinterher mit nur, ab wann darf man arbeiten, 14, 15, 16 oder was haben sie angefangen? Die haben Jobs gehabt im Café und in einem Diakonissenhaus, im Gästehaus, um sich nebenbei Geld zu verdienen für ihre Reise nach 18 Jahren, also wo sie dann ins Ausland gingen. So, nehmt eure Kinder mit rein, Jungs wie Mädchen. Und lieber Papa, alles, was du kannst, bring es deinem Sohn und deiner Tochter bei. Und liebe Mama, genauso. Auch nähen mit der Nähmaschine oder auch Fenster putzen oder Gardinen nähen, Schürzen oder was auch immer. So, bring es ihnen bei. Du tust dir und ihnen was Gutes. Das wollte ich noch so einfach mal nebenbei sagen. Genau, als nächstes kommt jetzt das Dach, nämlich Begleitung mit liebevoller Disziplin. Was mache ich, wenn das Kind nicht gehorcht? So ungefähr. Generell glaube ich, und das lernen wir die Kinder, und das wurde euren Kindern auch parallel jetzt beigebracht, Epheser 6, Vers 1 und 2 und 3, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das gefällt Gott. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, nämlich, auf dass es dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr wisst was, diesen Vers habe ich als Kind gehört und irgendwie ist er reingegangen. Und ich fand Gehorsam meinen Eltern gegenüber, vor allen Dingen meinem Vater, weil ich fand es öfters ungerecht, fand ich ganz schwer. Aber ich habe immer gedacht, ich möchte, dass es mir wohl geht und dass ich lange lebe. Und ich habe mir das so zu Herzen genommen und gesagt, egal wie, Zähne zusammen und ich will gehorchen. Weil manche Sachen fand ich nicht so gerecht als Kind. Aber im Nachhinein denke ich mal, hey, Gottes Wort ist, Gehorsam darauf ist Segen. Und ich möchte euch ermutigen, auch eure Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Denn wenn wir sie auch für Gott erziehen, wir wollen ja auch, dass sie Gott gehorchen, oder? Wollen wir das, dass sie Gott gehorchen? Und Gott hat den Kindern uns Eltern gegeben, damit wir sie erziehen, damit sie lernen, auch uns zu gehorchen. Und wir wollen das Beste für sie. Stimmt's? Ganz wichtig. Natürlich, das ist ein anderes Thema. Okay, also deshalb Begleitung mit liebevoller Disziplin. Und heute geht es in den nächsten paar Minuten um liebevolle Disziplin. Es geht um auch Regeln und Konsequenzen. Bei den Regeln geht es nicht um Einhaltung von Regeln, sondern um das Kind. Ihr Lieben, der Schabbat. Wer von euch ist froh für einen Schabbat? Okay, nur 1, 2, 3, 4 Leute. Sonntag, ein Feiertag, ein Schabbat. Schabbat, oder wie sagt ihr? Sabbat, Entschuldigung. Wer ist froh um einen Sabbat, um einen Sonntag, um einen Freitag? Ich auch. Und Gott sagt, wir sollen den Sabbat heiligen, das heißt ihn auch halten. Persönlich glaube ich, wenn wir den Sabbat regelmäßig halten, Gott hat ihn auch gehalten. Er hat 6 Tage gearbeitet, am 7. hat Gott geruht. Wow. Gott hat geruht. Wie viel mehr muss ich auch ruhen, oder? Brauchen wir den Sabbat? Ja, einfach, wir brauchen das zum Ausruhen, zum Regenerieren, zum Neuaufbauen und so weiter. Und Gott hat den Sabbat für uns gemacht. Stimmt's? Er hat nicht mich für den Sabbat gemacht, sondern er hat den Sabbat für mich gemacht. Stimmt das? Ja, genau. Das Gleiche ist bei den Regeln. Die Regeln sind zum Guten für das Kind. Und das Kind ist nicht für die Regeln gemacht. Stimmt's? Und das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. So, wir gehen es einfach mal durch. Warum brauchen wir Regeln? Vielleicht mal in Stichpunkten könnt ihr reinschmeißen. Warum? Bitte? Für Ordnung, ja. Schutz. Gerechtigkeit. Grenzen setzen. Sehr gut. Bitte? Offenbarung von Werten. Bewahrung von Werten, sorry. Ja, Bewahrung von Werten, ganz super. Genau, wir gehen ein paar Sachen mal durch und ihr habt das, glaube ich, auch hier bei euch auf eurem Schrieb. Es geht nicht um die Einhaltung, habt ihr gerade schon hingeschrieben, von Gesetz, bitte? Sondern um das Kind, nicht Einhalten von Regeln, sondern um das Kind. Okay, Sinn von Regeln, sie machen Erwartungen klar, das könnt ihr hinschreiben. Ein Beispiel, wir haben ein paar Regeln, ich rede jetzt mal von unserem Haus, wir haben ein paar Regeln. Zum Beispiel Tischdienst wird gemacht, es gibt gar keine Diskussion, wenn du 6 Jahre bist oder wie auch immer, gewisse Dienste wird gemacht. Oder bei uns ist eine Regel, Murren am Tisch ist nicht erlaubt. Das ist eine Regel bei uns zu Hause. Das haben wir immer den Kindern gesagt, übers Essen murren, ich persönlich finde das eine Sünde. Weil geh mal nach Afrika, geh mal irgendwo anders hin, die Menschen, die hungern. Und wir kriegen so leckeres Essen und darüber wird gemurrt. Ich finde das eine Schande. Und deshalb haben wir gesagt, Murren am Tisch ist nicht erlaubt. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wenn du etwas nicht kennst und nicht weißt, wie es schmeckt, gibt es auch keine Diskussion darüber. Du probierst etwas. Und wenn kleine Kinder kein Rosenkohl essen, verstehe ich. Und wir haben die Regel gemacht, zum Beispiel jedes Kind durfte 3 Sachen aussuchen, die es nicht essen muss. Meistens haben sie dann Pilze, Paprika und Mozzarella oder sowas irgendwie. Also 3 Sachen, die sie nicht essen müssen, alles andere wird gegessen. So, das war eine Regel bei uns. Da gab es auch gar keine Diskussion mehr. So, die machen Erwartungen klar. Oder wir haben eine Erwartung gehabt. Ich bin mit 3 kleinen Kindern einkaufen gegangen. Zum Lidl, Edeka, Rewe, egal wo du stehst, du hast Schlange an der Kasse. Was passiert? An der Kasse, pädagogisch gut vorgedacht, was steht da? Alles Süßigkeiten. Stimmt, Süßigkeiten. So, dann habe ich gesagt, okay, an der Kasse wird nichts gekauft. Und dann musste ich mir selber auf die Finger hauen. Ich durfte nie was in den Korb tun. Ich muss mich ja selber dran halten. Aber das gab dann nie Ärger und Diskussion. Oder auch in den Korb von Mama, Einkaufskorb, wird nichts reingetan. Nicht, dass ihr hingeht und Haribo und dies und Nutella und das reintut, sondern das sind ganz klare Regeln, gibt's keine Diskussion. So, sie machen Erwartungen ganz klar. Das nächste, sie geben Sicherheit und Schutz. Ein praktisches Beispiel, wir haben zum Beispiel gesagt, wenn wir eine Fahrradtour machen, wird ein Helm aufgesetzt. Warum? Weil das einfach schützt. Wir haben eine Situation gehabt, wir waren mit 3 Familien, also mit unseren Freunden, mit den 4 Kindern, noch eine Familie unterwegs, 4 Tage Fahrradtour, paar 100 Kilometer insgesamt gefahren. Und auf einmal sind wir auf einer Strecke und die eine Tochter war so süß im Gespräch mit ihrer Freundin und übersieht, dass da vorne so ein Pfosten ist, knallt dagegen, fliegt kopfüber und fällt auf die Nase beziehungsweise auf den Helm. Gott sei Dank hatte sie einen Helm an. Versteht ihr? So, machen einfach, geben Sicherheit und Schutz. Eine andere Sache, zum Beispiel, eine junge Frau war junges Mädchen war befreundet. Sie war 17, glaube ich. Und der Vater hat gesagt, horch mal, toll, dass du einen Freund hast, richtig schön. Und ich möchte, dass ihr, wollen euch helfen, dass ihr eine gute Freundschaft habt. Und eine Regel ist, bei uns im Haus seid ihr nicht zu zweit alleine. Ihr schließt euch auch in kein Zimmer ein. Und wir möchten nicht, wenn wir weg sind, dass ihr allein im Haus seid, zu zweit. Warum? Weil wir euch helfen wollen, euch rein für die Ehe zu bewahren. Dass ihr rein in die Ehe gehen könnt. Und die Frau, die das erzählt hat von ihren Eltern, die hat gesagt, die war stinkesauer auf ihren Vater. Dass der so klare und krasse Regeln hatte. Ich fand das auch cool. Haben wir auch gemacht übrigens. Im Nachhinein, diese Frau ist jetzt verheiratet, hat 3 Kinder und sie spricht selber offen darüber und sie sagt, sie ist so dankbar für diese Regel. Das war ein Schutz für sie, dass sie warten konnten bis zur Ehe. Ist toll. Haben wir uns auch ein Beispiel dran genommen. Auch für unsere Kinder und auch für uns. Also so, sie geben einfach Sicherheit und Schutz. Das nächste, sie sind ein Hinweis auf Gottes Gebote. Gott gibt uns auch seine Gebote. Warum? Weil er uns liebt. Wenn er sagt, du sollst nicht töten, nicht begehren, nicht lügen, dann ist das einfach eine, ein Hinweis auf Gottes Gebote und Gott meint es gut mit uns. Dann entschärfen Regeln Konfliktbereiche, ganz praktisch. Ich sag mal ein paar Sachen bei uns. Bei uns ist ganz klar, wenn wir reinkommen, werden die Schuhe ausgezogen. Oder ganz klar, am Abend nach dem Zähneputzen gibt es nur noch Wasser und sonst nichts. Das ist gar keine Diskussion. Auch wenn die Tante Elfriede kommt und bringt abends Haribos mit. Nein, die werden nicht gegessen, weil du hast Zähne geputzt und das geht ins Bett. Versteht ihr? So, dann ist das einfach ganz, ganz klar. So, deshalb, je klarer du die Regeln hast, da ist gar keine Diskussion mehr drüber, sondern wissen die Kinder, wo sie dran sind. Und das hilft ihnen und gibt auch Sicherheit. Wie geben wir Regeln? Warnung, keine Inflation von Worten. Sondern im Vor, ja genau, kein Geschimpfe, könnt ihr aufschreiben, genau, das ist nochmal euer Blatt. Kein Geschimpfe. Nicht unter Stress oder Ärger aufstellen. Ich glaube, ein Hauptproblem in unserer heutigen Gesellschaft mit Kleinkindern ist, es gibt so viele Angebote und Termine. Babyschwimmen, Babyturnen, Mutter-Kind-Treff dort. Jeden Nachmittag könntest du einen Termin haben. Und der meiste Stress kommt, habe ich festgestellt für mich damals, dass ich von einem Termin zum anderen hechel. Versteht ihr? Aber eine Ruhe zu haben und auch zu sagen, okay, diese Zeit braucht das Kind zum Spielen. Und wenn ich einen Termin habe, da fange ich nicht 5 Minuten vorher an, mich umzuziehen, sondern ich bereite mich eine halbe Stunde vorher vor, weil ich weiß, die kleine Maus braucht so viel Zeit zum Anziehen. So, und wenn dann sonst Situationen hochkommen, natürlich, dann ist es eher ärgerlich und ich schreie rum und sag, oh, ich habe dir doch gesagt, du sollst das und das und das oder so. Genau, im Voraus. Rechtzeitig. Wir stellen Regeln auf. Zum Beispiel die Regel, keine Süßigkeiten an der Kasse. Das ist ganz klar, gibt's gar keine Diskussion mehr. Klar und verständlich für das Kind ausgedrückt. Zum Beispiel, wenn ich meinem 4-jährigen Sohn sage, Oliver, geh ins Zimmer und räum dein Zimmer auf. Und er holt, die Mutter kommt rein und er sagt, schau, ich habe aufgeräumt. Und die Mutter guckt, oder Oma, wer auch immer, sagt, ist nicht aufgeräumt. So klar und verständlich für das Kind. Wie drücken wir uns aus, wenn ein Kind das nicht gemacht hat? Oder meinem 10-jährigen Sohn, räum die Garage auf. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, ich räume alle Räder, die da sind, erstmal raus, ich putze das durch oder dies und jenes. Oder auch mein Zimmer aufräumen. Einfach klar und verständlich. Genau. Und dann ab Schulalter als Familienrunde oder als Familienrat, was Ernst vorhin gesagt hat, was wir gemacht haben, wirklich als sie in die Schule gingen, haben wir uns alle 3-4 Wochen mal zusammengesetzt und da haben wir gesagt, wie geht's auch mit den Regeln oder was ist los, was läuft gut, was ist unser Hochgrade, was ist unser Tief, erzählt doch mal. Und dann weiß ich, eine Tochter hat gesagt, du Mama, das mit dem Küchendienst am Samstag oder am freien Tag, ich habe das dann eingeführt, dass wir in jedem freien Tag, auch im Urlaub, hat ein Kind Küchendienst. Das bedeutet, sie müssen morgens nach dem Frühstück, ich habe Frühstück gemacht, aber danach räumen wir gemeinsam weg, aber sie räumt den Rest weg in die Maschine und alles versorgen. Mittags kocht das Kind mit mir Mittagessen und räumt danach auf und abends auch nochmal. Es war ein voller Tag, aber wir haben gesagt, wir wollen, dass sie das alles lernen. Und wenn das Kind dann sagt, okay, das ist mir echt zu viel, und dann höre ich an und sag, okay, so und so, gut, wenn du von der Schule kommst, wenn du erst um 3 Uhr fertig bist und dann noch Hausaufgaben hast, dann musst du das nicht machen. Also, dass wir drüber reden können, das ist dann Familienrat. Genau, wolltest du noch?
Ja, auf eurem Arbeitsblatt habt ihr noch diese Rubrik. Oft fällt es Eltern schwer, die Grenzen klar zu setzen. Und das merken wir gerade so im christlichen Bereich, dass wir doch lieb und nett und angepasst sind und oftmals keine Regeln mehr haben. Und auch als Lebensgemeinschaft, ich habe gesagt, wir haben 70 Kinder da in unserer Lebensgemeinschaft und wir müssen einen Weg finden, auch klare Regeln zu haben. Zum Beispiel im Gottesdienstbesuch haben wir gesagt, das sind nicht die Kindermitarbeiter für die Kinder zuständig, wenn Familiengottesdienst ist, sondern die Eltern. Und dann sollen die Kinder bei den Eltern sitzen. Oder wir haben zum Beispiel auch die Regel gehabt, kein Kind geht auf die Stufe bei der Bühne, weil bei 70 Kindern hast du sofort Kinder, die auf der Bühne stehen und den Clown machen und eigentlich vom Programm ablenken. Und dann sagen wir den Eltern, da seid ihr zuständig, also wo wir klare Regeln haben. Und ich glaube, das müssen wir gerade auch als Christen einhalten und von unseren Kindern auch auffordern oder einfordern. Wir haben eine sehr lebendige Tochter gehabt und die rennt überall rum, also ein Gemeindegebäude und Gottesdienst, das ist das Eldorado für Kinder, also fangen, spielen mit anderen. Und der Spagat zwischen geistlichem wirklich Auftanken bei Gott und Spielen und Quatsch machen ist eine Gratwanderung. Und da müssen wir immer wieder sagen, hör mal Eltern, nehmt diese Verantwortung auch wahr. Und wir haben zum Beispiel mit unserer Tochter und mit unseren Töchtern gesagt, okay, im Gottesdienst, da bleibt er bei uns sitzen. Da wird nicht rumgealbert mit Maria, sondern du bleibst da. Aber die darf. Da habe ich gesagt, das ist ihre Sache, aber bei uns eben nicht. Dann bleibst du sitzen, nimmst was zu malen mit. Und wir mussten sie erziehen in dem Sinn, dass wir klare Regeln haben. Und das fällt uns eben als Eltern manchmal schwer. Warum? Weil wir Angst haben vor Ablehnung der Kinder oder dass sie einen Wutausbruch haben. Aber sie brauchen diese Regeln. Wir dürfen die Regeln klar aufstellen. Und vielleicht auch manchmal, weil wir gar nicht wissen, wie wir Regeln aufstellen sollen. Aber wir als Eltern sind herausgefordert, diese Regeln zu setzen und dann auch die Regeln zu sehen, dass sie eingehalten werden von unseren Kindern.
Okay, dann noch etwas, gerade auch bei Kleinkindern, aber das kannst du auch machen, wenn sie größer werden, kannst du einüben, und zwar diese Dreierregel. Oder Frage, wer kennt das von euch, die Dreierregel? Keiner, okay. Sage eindeutig, womit das Kind aufhören soll. Sage eindeutig, womit das Kind aufhören soll. Zum Beispiel, der Leon nimmt immer von Josia Legosteine. Das sind Brüder. Sag dem Leo, Leo, nimm nicht Legosteine von deinem Bruder, wenn er das nicht will. Zweitens, sage, was es stattdessen tun soll. Leo, spiel mit deinen Sachen. Als drittes, lobe das Kind, wenn es tut, was du gesagt hast. Hey Leo, super hast du das gemacht. Jetzt seid ihr dran. Könnt ihr mal ein Beispiel kurz nennen? Und dann die Dreierregel. Nehmt mal aus dem Alltag was. Sorry. Ja, okay, aber jetzt eine Regel. Wie würdest du die Dreierregel? Sage eindeutig, womit das Kind aufhören soll. Okay, John trinkt keinen Hustensaft mehr. Als nächstes, was soll es stattdessen tun? Wasser. Trink Wasser. Und wenn er das gemacht hat? Toll hast du das gemacht, genau. Ganz einfach. Du meckerst und musst nicht rum, sondern sagst ganz eindeutig, womit soll er aufhören. Ich werde nie vergessen, ich habe wirklich wie ein Schockerlebnis gehabt, als ich mit allen drei Kindern einkaufen war. Und es war Kick, Aldi, Rewe und so ein richtiger Parkplatz und von Geschäften umgeben. Und da war ein Parkplatz. Und ich bin mit allen drei Kindern einem Kinderwagen, eine konnte gerade laufen und die dritte, weiß ich nicht, konnte auch laufen. Ja, aber noch so ein bisschen wackelig auf der Beine. Und die wollte auf die Straße. Und ich habe gerufen, Hanna! Und sie hat nicht gehört. Da stehst du da, ne? Und wenn ein Auto kommt, stehst du da. So, deshalb war mir so wichtig, hey, gehorsam. GGG, gleich gerne und ganz. Also gleich gerne ganz, GGG. Also sofort gerne und ganz. Okay, gehorsam ist so wichtig, ihr Lieben, wenn wir unsere Kinder zum Gehorsam erziehen. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, wie wichtig, dass wir da dranbleiben, wirklich unsere Kinder zum klaren Gehorsam zu erziehen. Dann habe ich eben, Hanna, komm her. Renn nicht auf die Straße, komm her, bleib bei mir. Super, Hanna, dass du gekommen bist. Okay, jetzt angenommen, du sagst deinem Zweijährigen, der auch gut laufen kann, du hast eine Karre vor dir, aber er will immer laufen und er rennt auf die Straße. Was machst du als Konsequenz, wenn er da nicht hört? Du machst die Dreierregel, du rufst, was weiß ich, Josia, komm her, der hört nicht. Was machst du dann? Bitte?
Hinterherlaufen und ihn holen.
Hinterherlaufen und ihn holen. Und dann rennt er wieder weg. Und was machst du dann?
Den Wagen wegnehmen.
Den Wagen wegnehmen. Nee, ich meine, du hast einen Kinderwagen. Ja.
Meine Mutter hatte mich damals angeleint.
Meine Mutter hat dich angeleint. Sehr gut. Oder du setzt ihn in den Kinderwagen, wenn er nicht gehorcht. Eine logische Konsequenz, du setzt ihn in den Kinderwagen. So, sinnvolle Konsequenzen, da kommen wir jetzt noch zu. Also was, wenn dein Kind nicht gehorcht? Sinnvolle Konsequenzen. Die ruhige Ecke oder die Auszeit. Du bist am Tisch und dein Kind meckert übers Essen oder spielt dermaßen damit, aber isst nicht. Ruhige Ecke oder Auszeit bedeutet, du setzt das Kind einen Augenblick an die Seite, gerade die ersten Jahre nicht weg von dir aus deiner Gegenwart als Bestrafung, sondern logische Konsequenz raus aus dem Geschehen. 2 Minuten, 3 Minuten, die ruhige Ecke. Was, wenn er nicht sitzen bleibt, dann setzt du dich mit ihm hin und hältst ihn fest. Stimmt's? Und wenn er älter wird, also wir haben das auch gemacht, wenn unsere älter wurden und die haben gestritten miteinander oder am Tisch wirklich böse miteinander geredet und sie wussten, das sollen sie nicht, dann haben wir sie... Süß, es lebt, ich mag das. Dann haben wir sie raus aus dem Geschehen oder 5 Minuten ins andere Zimmer. Aber nicht, wo sie spielen können, sondern vielleicht ins Schlafzimmer, wo kein Spielzeug ist und wo sie darüber nachdenken können. Oder auch, wenn sie sich gestritten haben im Zimmer. Wir hatten alle 3 in einem Zimmer. Es gab nur ein Kinderzimmer und ist auch was Gutes. Ich finde, hat was. Würde ich wieder machen, aber wir hatten hinterher mehr Platz, dann konnten wir die auch verteilen. Wenn sie dann so doll gestritten haben und wir haben gemerkt, die haben nicht gehört, sondern haben von dem anderen immer wieder das Zeug genommen, fingen wieder an zu streiten, dann raus aus dem Geschehen für ein paar Minuten. Mit dem Kind die Situation nochmal durchgehen oder erstmal ruhen lassen, sacken lassen, dann durchgehen und sagen, okay, jetzt bleibst du einfach mal 10 Minuten im Schlafzimmer und spielst nicht und machst nicht, sondern denkst drüber nach. Warum hast du die ganze Zeit deine Schwester geärgert und. Natürlich immer die Ursache erfragen auch. Genau, dann logische Konsequenz. Angenommen, dein 10-jähriger Sohn, du sagst ihm, bring das Fahrrad, nachdem du gefahren bist, in die Garage. Er macht es nicht, er lässt es stehen. Das Hauptproblem bei Eltern ist, glaube ich, man kann schnell schreien, aufgeregt sein und so weiter. Warum? Und oft höre ich Mütter sagen oder Väter, ich sag das 100 Mal und der hört nicht. Tut mir leid, innerlich denke ich und dann spreche ich es auch irgendwann auch aus, selber schuld. Weißt du warum? Ja, du musst es nicht 100 Mal sagen, sondern das Kind muss wissen, wenn es nicht hört, dann hat es eine logische Konsequenz. So, ich habe jetzt Leon gesagt, bring das Fahrrad in die Garage und er hat es nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, noch einmal, wenn du es morgen nicht in die Garage bringst, im Voraus, dann stelle ich es für 3 Tage weg. Ist das gut? Das ist eine logische Konsequenz. Und er fährt damit immer zur Schule. Er braucht sein Fahrrad. Okay, jetzt ist es an mir, mache ich das, was ich sage oder nicht? Kinder merken sehr schnell, ob dein Ja ein Ja oder nicht ist. Und Ernst und ich, wir haben uns vorgenommen, was wir sagen. Ich passe immer auf, was ich sage, aber was ich sage, will ich halten. So, überlege sehr gut, was du sagst, auch welche Konsequenz du gibst, weil Kinder merken sich das. Und ich finde das auch wichtig, sie müssen sich auf dein Wort verlassen können. Und dementsprechend, das 2. Mal hat er das Fahrrad nicht in die Garage gestellt. Was machst du? Nimmst es 3 Tage weg. Dann musst du dazu stehen. Und so lernen die Kinder sehr schnell, okay, Mama, Papa meinen, was sie sagen. Das ist total wichtig. Denn jede nicht erfolgte Konsequenz gleicht einer Belohnung. Wenn die Kinder wissen, obwohl du das gesagt hast, dass du das Fahrrad in die Garage stellst, dass du das Fahrrad wegnimmst für 3 Tage, wenn er es nicht in die Garage stellt, du machst es nicht, dann ist es eine Belohnung und es macht weiter. Und das ist das, was so viel Nerven kostet. Stimmt's, ihr lieben Eltern? Stimmt's? Sind wir doch alle im gleichen Boot, oder? Das ist wirklich. Und ich glaube immer, je klarer wir sind, wir haben es einfacher und die Kinder haben es einfacher. Und wenn sie wissen, mein Ja ist ein Ja, mein Nein ist ein Nein, dann ist es wirklich einfacher für die Kinder. Wisst ihr, was der Hammer ist? Eine unserer Töchter kam aus einem Auslandsjahr zurück und sie sagte zu uns, Mama, Papa, wisst ihr was? Ich würde meine Kinder, also ich finde, wir haben schon relativ streng erzogen. Also, und sie sagt, ich würde meine Kinder viel strenger erziehen. Wenn ich Kinder habe, erziehe ich die viel strenger. Weil sie hat gesehen, wie Kinder ausarten und wirklich sich total daneben benehmen, weil sie nicht erzogen sind. Sie hat das mitgekriegt an vielen Orten und sagt, boah, Mama, viel strenger. Habe ich gedacht, naja, gut zu hören, wir warten dann. Nee, aber es ist schon, ich glaube wirklich, da ist ein Segen drauf, wenn wir unsere Kinder auch liebevoll und konsequent erziehen. Das bringt nur Segen für sie, weil sie merken, aha, sie wissen, wo sie dran sind. Okay. Drei Eigenschaften für logische Konsequenzen. Die Konsequenz aus einem Geschehen muss als Folge richtig erkennbar sein. Zum Beispiel, ich bleibe bei dem Fahrrad. Das Fahrrad wird weggeschlossen. Ich kannte eine Situation, oder habe das miterlebt, da hat jemand, der war so sauer, dass sein Sohn nicht gemacht hat, was er gesagt hat, hat er gesagt, und dieser Sohn, der war ein ausgesprochener Sportler und die hatten einen riesen Trampolin bei sich, dann hat er so aus dem Ärger heraus gesagt, aus Strafe darfst du die nächsten 4 Wochen kein Trampolin mehr springen. Und das war echt eine Bestrafung, versteht ihr? Das ist nicht folgerichtig aus dem, was er getan hat. Nicht aus dem Affekt heraus eine Bestrafung geben. Dann, sie darf weder das Kind noch den Erwachsenen bloßstellen oder kränken. Ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel uns zur Ordnung gemacht, dass wir nicht unsere Kinder vor anderen bestrafen. Und was heißt bestrafen? Aber konsequent sagen, sondern wir nehmen sie an die Seite und sagen, hör mal zu, mein lieber Schatz, ich habe dir 3-mal gesagt, jetzt, das war das 3. Mal, du hast dein Fahrrad nicht in die Garage gestellt, es kommt jetzt für 3 Tage weg, nur dass du es weißt. Okay. Und nicht vor anderen und sie bloßstellen oder ihm bloßstellen. Dann sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem vorausgegangenen Vorfall stehen. Ist das verständlich? Nicht eine Überbestrafung, sondern dem gerecht und entsprechend. Genau, so bis hierhin, wir sind gut, genau 5 Uhr. Aber jetzt eine Frage, habt ihr Fragen? Oder habt ihr Fragen oder Andeutungen oder was ihr loswerden wollt oder... Ja, wirklich auch an Fragen oder Situationen oder wie auch immer. Ja, wir beide können beantworten. Ja.
Wie geht ihr auf andere Eltern zu, wenn die jetzt etwas ganz anders oder aus eurer Sicht regelrecht falsch machen? Inwiefern nehmt ihr es euch raus oder ab welchem Zeitpunkt nehmt ihr es euch raus, den Rat beziehungsweise ja, regelrecht Aufforderung zu geben?
Okay, habt ihr alle verstanden, ne? Genau. Ich denke, wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Und da wir auf einem Gelände leben oder gelebt haben mit vielen, vielen anderen Kindern, haben wir ganz oft die Situation, dass wir das auch mitkriegen, miterleben, wie andere ihre Kinder erziehen. Das eine ist, wir lehren über Erziehung. Das, was wir hier lehren, lehren wir eine Woche lang bei uns an der Schule. Aber jeder hat Eigenverantwortung für sein Kind. Wenn ich allerdings sehe, und ich bin echt immer wieder auch so... Ich möchte helfen. Ich möchte nicht eine sein, die andere zack, zack, zack niedermacht. Überhaupt nicht. Mein Herz ist, ich möchte Eltern und Kindern helfen. Und wenn ich sehe, zum Beispiel, ein Kind kriegt ständig Süßigkeiten und wächst und wächst und wächst, weil es zu viel ist, ungesund, dann würde ich mir liebevoll und nehme das auch raus, mit den Eltern zu reden oder weniger mit je nach Alter des Kindes, aber mit den Eltern zu reden. Wenn ich sehe, ein Kind... Zum Beispiel sind Situationen, dass die Kinder unseren Kindern gegenüber Fehlverhalten haben oder sich echt schlecht benehmen, dann habe ich auch die Freiheit, liebevoll mit den Eltern zu reden. Aber eine Sache, und weil hier ja auch so viele Eltern sind und wir leben ja auch in der Gemeinde und jeder erzieht anders, jeder macht's anders, denke ich, ganz wichtig ist, auch wenn Sachen untereinander ist mit Kindern, zum Beispiel andere Kinder dein Kind anmachen oder vielleicht auch mal verkehrt behandeln, glaube ich, ganz wichtig, dass wir aufpassen, dass wir untereinander als Eltern dieser Kinder nicht verfeindet werden und einander disqualifizieren oder wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auf einem Flur mit alleinerziehenden Müttern damals gelebt. Das war sehr herausfordernd, weil die, das waren drei Jungs, mein Bruder und die zwei Jungs, und die haben sich oft gezofft. Und die kamen alle aus kaputten Häusern so. Und ich habe dann mehr als Auflage gemacht bis heute, auch wenn die Kinder sich untereinander streiten, ich möchte immer schauen, dass wir als Eltern nicht Feinde werden, sondern immer versuchen, das auf eine gute Art und Weise zu klären. Aber eine Sache weiß ich auch, meine Kinder sind keine Engel, unsere Kinder machen Fehler und ich möchte immer erst hören, was ist passiert und nicht immer alles für meine Kinder rechtfertigen, sondern auch hören, hey, was ist passiert? Und okay, ich kenne unsere Tochter, das mute ich ihr zu oder so, verstehst du? Oder ich möchte dann auch von dem Kind hören, was ist passiert. Aber sonst gehe ich nicht einfach auf Eltern zu und korrigiere. Ich bete immer, was ist dran und je nachdem, in welchem Verhältnis auch. Aber ja, hilft das?
Oder auch Fragen, also wenn wir Dinge sehen, dass ich zum Beispiel auf einen Papa zugehe, du, ich habe das beobachtet, wie siehst du das? Und dann einfach auch seine Meinung mal zu sehen. Vielleicht hat er das gar nicht mitgekriegt, oder? Und dann vielleicht ergibt sich ein Gespräch, wo ich dann auch sagen kann, okay, finde schon, da bist du vielleicht ein bisschen zu locker oder könnte es sein, auch einfach so fragend stellen, so, ne? Könnte es sein, dass du das ein bisschen zu locker siehst, dass man doch ein bisschen strenger sein könnte oder dass es vielleicht auch nicht gut ist für deinen Sohn oder deine Tochter oder wie stehst du dazu? Einfach so im Gespräch dann und dann kannst du auch deine Meinung sagen. Aber grundsätzlich müssen Eltern auch offen sein, Korrektur anzunehmen. Auch in der Seelsorge, du siehst die Probleme, aber wenn jemand nicht arbeiten will an sich selber, da nützt der beste Hilfe nichts eigentlich dann so. Ja.
Noch Fragen?
Keine Fragen mehr. Oh. Haben wir was richtig gemacht? Okay, gut. Wir würden es einfach an dieser Stelle auch öffnen, falls jemand von euch ein Gebet möchte oder euch auch ermutigen, vielleicht zusammen, jetzt gerade wo ihr als Ehepaar seid, einfach das festzumachen. Vielleicht ist noch mal ein Punkt, wo ihr sagt, wir wollen einfach miteinander vorangehen und für unsere Kinder kurz segnen, dass Gott uns Gnade gibt. Wir sind Eltern, wir brauchen die Hilfe unseres himmlischen Papas, dass wir gute Eltern sein können und dass er uns lehrt und dass wir da wirklich gut vorangehen können. Wir vielleicht zu zweit einfach noch 2-3 Minuten nehmen, miteinander beten als Ehepaar und einander segnen für die Aufgabe, für diese wunderbare Aufgabe von Elternschaft. So, wo wir sagen, ja, wir stellen uns diese Herausforderung, Verantwortung und dieser Aufgabe und dafür beten. Und wenn noch jemand dann eben auch Gebet haben möchte, wir sind noch da, sind auch bereit, einfach noch einen Segen oder wo ihr sagt, da brauchen wir Gebet, für euch dann auch zu beten dann. Ja, dann 2-3 Minuten, vielleicht kannst du noch Prayer Sound einspielen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ah, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Mut, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Dann ist es Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dann ist es Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ah, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Komm und sing dein eigenes Lied. Heb deine Stimme zu ihm, ein Lied, das noch niemand jemals zuvor von dir gehört hat. Oh, dein Vater ist in diesem Raum, streck dich nach ihm aus und greif nach ihm. Er steht da mit weit geöffneten Armen für dich. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Oh, Amen.
Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Vater, dass du unser guter Vater bist, der uns führt und leitet, gerade auch als Eltern, wo wir Segen von dir empfangen dürfen und auch Segen an unsere Kinder weitergeben dürfen. Danke, dass du verheißen hast, dass die Kinder der Gerechten gesegnet sind. Und das nehmen wir und sprechen wir auch aus über unsere Kinder. Danke, Vater, dass du ein guter Vater bist, der uns zeigt, wie wir uns können, dass du uns Segen genau diese Gnade schenkst.
Gerne kurz die Bilder teilen. Als ich das Bild ganz gestern Abend gesehen habe, hat mich das total berührt, weil ich stelle mir eigentlich so Familie vor und jede Säule ist irgendwie einzigartig und irgendwas hat mich da angesprochen. Ich dachte, irgendwas stimmt an dem Bild für mich. Und da ist mir aufgefallen, damit zu mir stehst, Gottes Segen rausgeben wollen, wir so als Dach, als dass du diesen schönen Tempel, dann sehr das Dach. Und ich glaube, dass das Dach irgendwie unglaublich gut ist. Ich wollte jetzt einfach speziell die Männer ansprechen, aber ich kann es auch allgemein zu erzählen. Die Männer, wir schneiden auch dazu, wirklich zu machen, als wir sind, oder wir nehmen die Räume ein und denken, wir müssen das auch machen, wir müssen stark sein, und dann werden wir größer und größer und verliebt und dann zeigen, dass wir das tun ist gar nicht so. Und dann kriegen wir halt immer Probleme, dass wir Schieflage bekommen, gerade was in der Familie. Ich glaube, dass das Wichtige ist, wenn das Dach gerade liegen kann und die Säule, wenn alle getragen werden, mit den Kindern, mit der Frau, die ganze Familie trägt sich. Und die Säule darf ruhig kräftiger werden. Ich glaube, dass die Männer gerade mit der Berufung oder mit dem Zuspruch, dass wir das Oberhaupt der Familie sind, dann werden wir zu einer tragenden Säule. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gerade bei den alten Bauten, da hat man oft diese tragenden Wände erkennen, die waren halt einfach viel zu dicker. Ich möchte euch etwas zusprechen, gerade den Männern der Familie. Lasst euch auferbauen, dass ihr wirklich eine tragende Säule werdet, die nicht reicht, dass wirklich Dach auf euch liegen kann, dass ihr einfach die Familie tragen könnt und lasst von den anderen. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Bild, nehmt das für euch mit, nicht nach oben in die Breite. Man könnte euch nicht tragen, ihr könnt einfach Last von den anderen nehmen, das brauchen wir. Gut, dann haben wir den jetzt bekommen. Dann wünsche ich euch einfach einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause, wir sehen uns morgen zum Gottesdienst. Und schöne Zeit euch. Vielen Dank für euch, von euch für den Tag heute.
Also ich war jetzt unten und ich habe das Sanftball verfolgt. Ich habe das unten und ich lege einfach mal mit oben. Und ich habe mich mal geblendet beim Schleifen. Und ich habe Papa dann eingeführt. Und ich habe mich dann wirklich in den Flug aufgeführt. Leider was irgendwie nicht mehr mit mir verbrannt. Mein Leben, aber ich habe mich wirklich für die Liebe. Also ich bleibe für mich. Du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie.